obwohl ein authentischer Hadith den Namen erwähnt, und zwar Inna Allaha Jamilun. Woher wissen wir jetzt, dass es jetzt ein Nomen ist? Ein Substantiv. Was heißt denn Inna Allaha Jamilun auf Deutsch? Allah ist schön. Inna Allaha Jamilun yuhibbul Jamal. Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Was ist nun schön für eine Wortart? Das ist doch kein Verb. Das ist ein Adjektiv. Und trotzdem sagen die Gelehrten, nein, das ist ein Nomen. Warum? Wer weiß es? Barakallahu fik. Im Arabischen gibt es gar keine Adjektive an sich. Und bevor jetzt wieder, einmal habe ich das gesagt, nur, wie kannst du das nur sagen, es gibt keine Adjektive. Wir sagen doch auch schön, klein, dick, dünn, lang, breit. Ja, aber im Arabischen sind das Substantive. Im Arabischen beschreibt man mit Substantive. Jamilun, Qawiyun, Tawilun, Arirun, Nahifun und so weiter. Das sind alles Substantive. Was ist der Beleg dafür, dass es Substantive sind? Wer hat es gesagt? Ja? Was hast du gesagt? Und, also dieser Tenuin, merkt euch, jedes arabische Wort, das ein Tenuin am Ende hat, ist ein Substantiv. Und deswegen, wenn im Hadith erwähnt wird, Inna Allaha Jamilun, also ist es ein was? Ein Substantiv. Ist uns egal, ob es im Englischen und Chinesischen ein Adjektiv ist oder nicht, weil grundlegend ist das Arabische und nicht das Vietnamesische. Wobei ich nichts gegen diese Sprachen habe. Aber damit wir sagen, was ein Name Allahs ist oder nicht, müssen wir uns natürlich mit dem Arabischen beschäftigen. War das bis jetzt klar oder war das zu trocken und zu viel? Ja? Also können wir jetzt eine Prüfung machen? Keine Angst. Obwohl ich eigentlich immer für Prüfungen bin. Hab das denen auch gesagt hier. 3 Tage essen, trinken und dann ohne Prüfung nach Hause gehen. So. Naam? Können wir, Achi, Barakallahu fiqh, Jazakallahu khairan, können wir die Fragen später machen? Schreib sie dir auf. Okay? Damit wir, damit ich diesen Stoff hier weiterbekomme. So. Hier ging es also um das Lernen. Um das Lernen. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, die Namen Allah subhanahu wa ta'ala stehen im Koran und in der Sunna, aber nicht hintereinander. Nicht komplett hintereinander. Die nächste Frage, hat Allah nur 99 Namen? Er hat mehr als 99 Namen. Warum? Was ist der Beleg? Ja gut, aber es geht mir jetzt um die Namen. Wo ist der Beleg dafür, dass Allah mehr als 99 Namen hat? Ja? Erstens, die Anzahl der Namen im Koran und Sunna sind mehr als 99, das ist Punkt 1. Obwohl da unterschiedliche Ansichten sind. Also Ibn Uthaymin hat tatsächlich nur 99 gefunden. Und der Sheikh Ibn Uthaymin sagte auch in seinem Buch Al-Qawa'id al-Muthla fi Asma'illahi wa Sifatihi al-Ulya, er sagte, der Name Al-Hafi, da ist er sich nicht sicher. Er hat ihn zwar in die Liste aufgenommen, aber er sagte noch, und da bin ich mir nicht sicher. Also, dann wären es, wenn es nicht ein Name Allah ist, wären es dann bei ihm nur 98, keine 99. Und weiter? Genau. Dieser Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Bittgebet ausspricht, ich bitte dich bei den Namen, und inklusive oder unter anderem, und die in Ilm al-Ghaybi indak, im Verborgenen, die im Verborgenen sind, die die Menschen nicht kennen. Und das ist ein Beleg dafür, dass es noch weitere Namen gibt, aber die Menschen kennen diese Namen nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was waren nochmal die drei Ebenen der Kenntnis? Barakallahu fik. Lernen, verstehen und umsetzen. Und was waren die zwei Arten des Dua? Ja? Die Schwestern, was waren die zwei Arten des Dua? Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha.
Dua'ul mesele?
Ja.
Dua'ul ibada.
Sehr schön, barakallahu fik. Gut, also Dua'ul mesele und Dua'ul ibada. Und dann die drei Ebenen der Kenntnis, lernen, verstehen, umsetzen. Verstehen. Wie verstehen wir die Namen Allah subhanahu wa ta'ala? Hier gibt es drei Regeln. Die müsst ihr auch kennen. Ich wiederhole. Dua al-Mas'ala, Dua al-Ibada. Das sitzt. Der nächste Punkt war lernen, verstehen, umsetzen. So. Beim Lernen haben wir gesagt, es gibt mehr als 100 Namen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Namen Allahs, da gibt es keinen Konsens, welche Namen nun es sind. Die meisten Namen, da ist ein Konsens, ja. Aber nicht bei allen. Und dann kommen wir zum Verstehen. Es gibt drei Regeln. Erstens, wir nehmen die Namen Allahs nur aus Koran und Sunna. Das haben wir schon erledigt. Zweitens, die zweite Regel ist die Ayah, nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Hast du was dagegen, nicht mit dem Kulli darum zu spielen? Barakallahu fik. Also, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Nichts ist seinesgleichen. So, jetzt gibt es viele Leute, einige, die eine falsche Aqida haben. Und die sagen, es gibt einige Eigenschaften Allahs und einige Namen, die darfst du nicht bestätigen. Zum Beispiel Al-Ali. Al-Ali. Allah Azza wa Jalla hat drei Namen in Bezug auf die Erhabenheit. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Das sind alles drei Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-A'la wa Al-Muta'al steht nicht in der Liste von Al-Walid ibn Muslim. Al-Ali wa Al-A'la wa Al-Muta'al. Das heißt, der Erhabene. Er ist erhaben. Er ist über seinem Thron. So. Jetzt gibt es einige, die sagen, das darfst du nicht sagen. Warum darf ich das nicht sagen? Hat doch Allah Azza wa Jalla selbst gesagt. Ja, aber das musst du interpretieren. Warum? Ja, weil, wenn du sagst, er ist über dem Thron, das bedeutet, er ist in irgendeinem Ort und dann Ort, Zeit, Logarithmus, Tangens, Cosinus. Ja? Und dann fangen die an zu philosophieren. Dann müssen wir uns die Frage stellen, und wo steht das bitte schön? Im Koran und in der Sunna, eure Herleitung. Punkt 1. Zweitens, welcher Sahabi hat gesagt, passt auf, ihr dürft nicht davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist, sondern istawa bedeutet istawla, er hat den Thron eingenommen. Das heißt, Allah, nach dieser Ansicht, vorher hatte den Thron nicht besitzt, irgendein anderer hatte ihn besitzt. Subhanallah, das kann ja nicht sein. Damit dieses Problem nicht stattfindet, welches Problem, dieses Vergleichen mit den Menschen, gibt es ein klitzekleines Beispiel, kennen die Brüder, und zwar der gute alte Stuhl oder der Tisch. Wir gehen ja davon aus, dass ein Tisch, der hat hier zwei. Ein Stuhl hier, der hat vier Beine. Okay? Jetzt möchte ich hier wissen, welcher mit einem IQ von 0,1% hier sagt, dass die Beine des Stuhles so aussehen wie die Beine eines Pferdes. Sind ja beides Beine, oder nicht? Du sagst zu den Beinen des Pferdes, das ist ein Bein. Und du sagst zum Stuhl, das ist ein Bein des Stuhls. Oder von mir aus, ein Fuß. Sagt man Bein oder Fuß zum Stuhl? Bein sagt man, dann bleiben wir beim Bein. Und dann ein Bein eines Krokodils. Diese Leute, die sagen, ja, wenn du sagst, Allah hat eine Hand, dann ist es die hier. Denen sagen wir, also ist ein Krokodilbein bei euch genauso wie ein Bein von einem Stuhl, genauso wie ein Bein von einem Gockel, genauso wie ein Bein von einem Kamel. Und das sagt doch kein Mensch. Das heißt, die Tatsache, dass zwei verschiedene Sachen den gleichen Namen besitzen, bedeutet nicht, dass sie was? Allah, wer war das? Du? Dass sie gleich aussehen. Bedeutet doch gar nichts. Und wer es nicht glaubt, der soll sich einen Stuhl nehmen. Und der soll sein Bein nebendran stellen und dann soll er mal ganz konzentriert vergleichen, ob denn nicht sein Bein doch so aussieht wie ein Bein von einem Stuhl. Das heißt, die Aqidah von Ahlus Sunnah und Jama'ah ist nichts anderes als logisch. Wenn wir also sagen, Allah Azzawajal hat Hände, weil er es ja gesagt hat im Koran, dann wissen wir ganz genau, es ist 100% nicht so wie diese Hand. Woher will ich das wissen? Nichts. Nichts ist seinesgleichen. Also nichts ist so wie er. Und warum kann ich getrost sagen, er hat eine Hand, obwohl ich auch eine Hand habe? Warum kann ich das trotzdem sagen? Ja? Ja, aber ich habe doch auch eine Hand. Ja, weiter, ja? Genau. Das heißt, die Tatsache, noch einmal, merkt euch diese Regel, die Tatsache, dass zwei verschiedene Sachen den gleichen Namen haben, bedeutet nicht, dass sie die gleiche Art und Weise besitzen. So einfach ist die Aqidah des Sahaba und des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da braucht man nicht zu philosophieren. Dritte Regel, also die erste Regel war was? Wir nehmen die Namen Allahs ausschließlich aus, Barakallahu fik. Koran und Sunna. Woher noch? Nein, nirgends. Koran und Sunna. Punkt, aus, Ende, Schluss. Zweite Regel. Was war die zweite Regel? Genau, nichts ist seinesgleichen und er ist der Allsehende, der Allhörende, der Allsehende. Drittens, die Art und Weise der Namen, der Eigenschaften Allahs, wissen wir nicht. Weiß kein Mensch auf dieser Welt. Wie sind die Hände Allahs? Wie gelangt Allah runter im letzten Drittel der Nacht zum Himmel der Erde? Wie, wissen wir nicht. Das sind die drei Regeln. Was sind die drei Regeln nochmal? Die Flanke hat ja genug geredet. Was mit der Flanke, ja? Oder ist es zu gemütlich an der Wand? Ja? Ja gut, das haben wir jetzt. Aber beim Verstehen, in puncto Verstehen, ja? Nur Koran und Sunna? Nicht vergleichen mit der Schöpfung? Und das Wie ist unbekannt. Nein. Umsetzen, der letzte Punkt. Das Umsetzen der Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist ja eigentlich das Thema dieses Seminars. Nur das sollte eine kurze theoretische Einführung sein, damit man versteht, woher kommen denn überhaupt diese Namen Allahs. Jeder Name Allahs, das ist schon wieder eine Regel. Jeder Name Allahs oder von jedem Namen Allahs lässt sich eine Eigenschaft ableiten. Aber nicht andersrum. Was heißt nicht andersrum? Ja? Barakallahu fiik, mashaAllah. Super. Jazakallahu khair. Also, du kannst nicht eine Eigenschaft Allahs nehmen und von ihr einen Namen erschaffen oder konstruieren. Das geht nicht. Weil Allah nennt sich selbst und nicht du. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft, dass er zum Himmel, der Erde runterkommt, kannst du nicht sagen, also ist Allah der Herunterkommende. Geht nicht. Aber du kannst vom Namen Allahs eine Eigenschaft ableiten. Es-Samir heißt was auf Deutsch? Allhörende. Welche Eigenschaft kann ich nun ableiten? Er hört alles. Okay? So. Dieser Aspekt, dass ich von jedem Namen Eigenschaften ableiten kann, führt zu dieser Umsetzung im Leben. Zu den wichtigsten Auswirkungen, der Namen Allahs gehört. Die Liebe. Das ist eines der wichtigsten Auswirkungen der Namen Allahs. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, wer weiß, dass Allah gütig ist und schön ist, der liebt Allah. Warum diese zwei? Weiß jemand? Warum gerade diese zwei? Ja? Alle Eigenschaften Allahs sind schön. Und alle Namen Allahs sind schön. Ja? Wann entsteht Liebe? Vielleicht die Frage an die Schwestern. Warum lieben wir denn zum Beispiel unseren Vater? Oder die Mutter? Die Schwestern sind dran.
Naja, das Schöne wird ja geliebt. Deshalb denke ich mal, ist das Schöne, wird das erwähnt.
Okay, das war jetzt das Schöne. Und was mit den Eltern?
Bismillah, Assalamu alaikum. Ja, man liebt seine Eltern, weil sie für einen sorgen, weil sie einen großgezogen haben.
Sehr schön. Das heißt, die Tatsache, dass jemand sich um dich kümmert, ist ein Grund dafür, dass du ihn liebst. Stell dir mal vor, hier würde jemand kommen und der würde dir jeden Tag 5 Euro geben. Den würdest du lieben. Du würdest sagen, das ist ein sehr, sehr netter Mann, muss ich sagen. Ja? Und wer ihm einen Tag kommt, die 5 Euro nicht. Ne? Das heißt, derjenige, der dir etwas Gutes tut, den liebst du. Und Allah Azza wa Jalla ist der Gütige und der Gunsterweisende. Al-Mannan haben wir heute nach Salat Subh erwähnt. Al-Mannan. Und auf der anderen Seite, jeder Mensch liebt das Schöne. So hat uns Allah erschaffen. Wenn du dir zum Beispiel so die Strände anschaust, ich weiß jetzt nicht, Malediven oder die Landschaft in Neuseeland, subhanallah, das, sofort hast du so ein Gefühl, du magst das. Bitte? Du sehnst dich danach. Warum? Weil es schön ist. Und wenn, das sagt jetzt Ibn al-Qayyim rahimahullah, wenn Allah der Gütigste ist und wenn Allah der Allerschönste ist, dann liebt man Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, das ist das Ziel der Schreitenden, also derjenigen, die zu Allah schreiten. die ins Paradies wollen. Das ist das Ziel. Sie wollen die Liebe empfinden. Wie kann ich Allah lieben, wenn du ihn kennst? Wenn du ihn nicht kennst, kannst du ihn nicht lieben. Aber wenn du Allah kennst und du weißt, wie schön Allah ist, dann hast du eine Sehnsucht nach was? Du willst Allah sehen. Und jeder muss diese Sehnsucht haben. Und Yawm al-Qiyamah, das ist die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, werden die Muslime, die im Paradies sind, sie werden Allah sehen. Subhanallah, du wirst deinen Schöpfer sehen. Und er ist schön. Wie sieht er aus? Wissen wir nicht, war Regel Nummer 3. Das wissen wir nicht, das wie, wissen wir nicht. Aber wir wissen, er ist der Allerschönste. Und das vermehrt die Liebe. Also die Liebe, da könnten wir stundenlang reden. Ein wesentlicher Punkt ist die Armut. Sundes. Was heißt das Armut? Wenn du weißt, dass Allah der Reiche ist, dann weißt du, dass du der Arme bist. Hab ich nicht verstanden. Gut, Allah ist reich, aber was? Ich bin nicht arm. Soll ich schon meinen Geldbeutel zeigen? Was soll das bedeuten? Ich bin arm. Du bist abhängig von Allah. Wisst ihr, was das Schöne ist? Diese Abhängigkeit von Allah ist ein Genuss. Wenn du abhängig bist von einem Menschen, das ist eine Qual. Du willst endlich mal hier weg und raus. Deswegen gibt es ja diese Revolution. Die einigen haben es geschafft, die anderen sind noch dabei. Ja? Mögen sie es auch inshallah so schnell wie möglich schaffen. Diese Abhängigkeit ist etwas Schlechtes bei den Menschen. Warum? Ja? Weil sie dich verfolgen, das heißt, weil sie ungerecht sind. Aber die Abhängigkeit vom Gerechten, die Abhängigkeit vom Schönen, die Abhängigkeit vom Gütigen ist einfach nur ein Genuss. Und deswegen, wenn du betest, ist es ein Genuss. Ich darf endlich meinen Herrn, den ich liebe, anbeten. Das Allerwichtigste, was ich habe, mein Kopf, geht runter. Warum? Weil ich liebe es, ein Sklave Allahs zu sein. Das ist derjenige, der weiß, wer Allah ist. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, also möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Ibn al-Qayyim im Paradies vereinen, inshallah, und mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also, ehrlich gesagt, ich würde mir wirklich mal wünschen, so in einem Dars von Ibn al-Qayyim zu sein. Subhanallah al-Azim, dieser Mann, rahimahullah ta'ala. Und wie ist es dann, in einem Dars von Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu sein? Und wie ist es dann, wenn Allah zu dir spricht, fil Jannah, ich bin mit dir zufrieden. Das sind Sachen, subhanallah. Leute, die in der Dunya ertrunken sind, können das nicht nachvollziehen. Ibn Qayyim rahimahullah sagt, hat ein Buch, das heißt Tariqul Hijratain wa Babu Sa'adatain. Der Weg der zwei Auswanderungen und Babu Sa'adatain und die Tür der zwei Glückseligkeit. Und ich rate euch, lernt Arabisch, dann könnt ihr in diesen Garten rein. Das ist die Eintrittskarte. Weil das gibt es nicht auf Deutsch. Und selbst wenn es übersetzt wird, dann... Der Genuss kann nicht übersetzt werden. Vielleicht die Wörter. Aber der Genuss beim Lesen, das kann nicht übersetzt werden. Auf jeden Fall, er sagt, warum sind wir arm? Also abhängig. Weil auf zweierlei Wege sind wir abhängig. Erstens, du willst die Zufriedenheit Allahs. Wer kann dir diese Zufriedenheit, oder wer entscheidet, wann er zufrieden ist mit dir oder nicht? Allah. Also bist du abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mit dir zufrieden ist. Und das ist die Bedeutung von Ashhadu an la ilaha illallah. Ich will nur die Zufriedenheit Allahs, will nichts anderes. Und der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ist die zweite Art von Abhängigkeit. Und zwar, du bist abhängig von diesem Weg. Es gibt ja andere, zum Beispiel die Sufis, die sagen, die Wege zu Allah sind unzählig. Nein. Der Weg zu Allah, es gibt nur einen. Das ist der Weg des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Du kannst ja nicht hier einfach irgendwas erfinden. Deswegen haben sie ja tausend Sachen erfunden. Zum Beispiel, sie sagen, al-Dhikr mit dem einen Buchstaben. Einmal mit Fatha, einmal mit Kasra, einmal mit Bamma. Ha, 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 von Allah. Also der letzte Buchstabe. Von Allah. Allah, hu. Deswegen sagen sie ja immer hu. Hu, 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 hu. Und jetzt? Und dann ha, ha, hi, hi. Und dann geht's rund. Ja? Auf jeden Fall, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist ein einziger. Und das ist der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ganz schnell erwähne ich einfach nur noch weitere Auswirkungen der Namen Allahs azza wa jal. Gewissheit, Yaqin, Zufriedenheit, Vertrauen, Aufrichtigkeit und so weiter und so fort. Das sind alles Auswirkungen der Namen Allahs. Und natürlich das Hochinteressante ist jetzt, dass es bestimmte Namen gibt, die zu bestimmten Auswirkungen führen. Zum Beispiel, eine Auswirkung ist Al-Muraqabah, also dass du dich beobachtet fühlst. Welche Namen führen zu diesem Gefühl, dass du dich von Allah beobachtet fühlst? Al-Sami', weiter. Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif, Al-Raqib. Das sind alles Namen, wenn du sie lernst, verstehst und umsetzt, kommt was heraus? Das Gefühl, dass du dich beobachtet fühlst. Ah, diese deutsche Sprache. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, was haben wir denn noch? Vertrauen. Gab es schon einen Vortrag gestern? Tawakkul? Vertrauen. Welche Namen Allahs führen zum Vertrauen? Ja? Zum Beispiel, ein Name, der, und wenn du ihn verstehst, dann hast du Vertrauen auf Allah. Al-Wakil. Weiter? Ja, Ar-Rahim, in dem Sinne, du vertraust auf die Gnade Allahs, ja? Al-Hay, alladhi la yamut. Der Lebendige, weil von Toten kannst du nichts erwarten. Da gab es noch von einem Imam etwas Schönes und damit beende ich tatsächlich, inshallah. Er hat gesagt, warum macht man Dua? Warum macht man Bittgebete? Ja? Weil man abhängig ist, aber er hat jetzt einige Punkte aufgezählt. Oder was belegt, dass du Dua machst. Er sagt, erstens, es belegt die Existenz Allahs. Denn jemand, der nicht existiert, den kannst du nicht auch bitten. Zweitens, es belegt Reichtum Allahs. Denn jemand, der arm ist, den kannst du auch nicht bitten. Oder anbeten. Dass er allhörend ist, denn derjenige, der nicht hört, den kannst du auch nicht bitten. Dass er gütig ist, denn derjenige, der geizig ist, den kannst du auch nicht bitten. Dass er gnädig ist, denn derjenige, der ungnädig ist, den kannst du auch nicht bitten. Und dass er mächtig ist, denn derjenige, der unmächtig ist, den kannst du auch nicht bitten. Das sind einige Tropfen aus diesem Meer der Erkenntnis über die Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte sich sehr mit diesen Namen beschäftigen. Wie gesagt, nicht nur auswendig lernen. Auswendig lernen ist wichtig. Ja, das wäre mal auch hier so ein Punkt. Also zumindest mal, dass alle am Ende die 99 Namen kennen. Ja. Hausaufgabe zu morgen. Ja, dann brauchen sie ja eine Liste mit den 99 Namen. Oder ne? Auf jeden Fall lernen. Wie ging es weiter? Sollen wir die Punkte nochmal ganz schnell machen? Wo ist denn Abu Dibrir? Was? Ja, ich weiß. Also, was haben wir gesagt? Die Schwestern erst einmal. So ein schneller Durchgang, okay? Geht das? Und zwar, was waren nochmal die Arten des Dua? Die Schwestern sind erstmal dran, dann seid ihr dran.
Also einmal Dua ul Mesele.
Ja.
Dua ul Ibadah.
Okay.
Und dann zum Lernen sollen wir lernen, verstehen und dann im Leben umsetzen.
Okay. Was haben wir denn gesagt beim Lernen? Woher haben wir denn die Namen Allahs?
Aus der Sunna oder vom Koran?
Okay. Frage an die Brüder. Gibt es eine Ayah oder ein Hadith, in dem alles steht? Nein, gibt es nicht. Wer war der Erste, der das aufgelistet hat? Ibn Muslim. MashaAllah. Al-Walid ibn Muslim. Bei den Frauen jetzt, die nächste Frage. Was sind die drei Regeln des Verständnisses über die Namen Allahs? Die drei Regeln? Countdown läuft.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Al-Quran wa Sunnah.
Was ist denn mit Quran und Sunnah?
Dass sie stehen im Quran und Sunnah.
Okay, dass wir sie nur aus Quran und Sunnah nehmen, ja?
Ja. Und dass man nicht vergleichen darf. Sie haben das Beispiel von den Händen. Ja. Und
okay.
Das dritte war.
Und das dritte war was?
Nee, ich weiß es nicht.
Weiß nicht. Ja. Dass wir nicht nach dem Wie fragen. Das zweite war also, noch einmal, das zweite, Laisa kamithlihi shay, bedeutet, auch wenn die Namen gleich sind, Bein, Hand, Hand, Gesicht, Finger, muss das noch lange nicht heißen, dass was gleich ist? Die Art und Weise. Die Art und Weise ist trotzdem nicht gleich. Der Beleg dafür soll sich jeder einen Stuhl kaufen, dann weiß es. So, das sind einige Punkte, inshallah, barakallahu fikum. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen und mit Iman füllen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, inshallah, ins Paradies zu gelangen. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.